Wir sehen heute nicht so richtig, wer nimmt eigentlich diese Orchestratorrolle ein, um solche Mobilitätswelten neu zu denken und neu zu planen. Und das nicht nur national, sondern gerade für die Automobilhersteller bräuchte man ja da auch Ansätze global, weil man hat ja nicht nur eine Stadt, in der Mobilität stattfindet mit den PKW, sondern es sind ja Tausende von Städten, die man hier dann im Blick haben müsste, wenn man hin zu einer Shuttle Economy geht.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Felix Kunert. Felix Kunert ist seit 25 Jahren bei PwC, seit 15 Jahren in der Position eines Partners und im Lead für die Automotive-Themen. Damit natürlich auch Ansprechpartner für die OEMs, für die Zulieferer, für alles, was sich sozusagen bewegt. Wir haben, Felix, noch eine ganz besondere Beziehung. PwC hat vor kurzem ein Lab bei uns eingerichtet. Wir werden also in Zukunft sehr intensiv miteinander arbeiten. Da freue ich mich sehr darauf. Herzlich willkommen. Freue mich, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, lieber Andreas.
Felix, du bist ein Beobachter, ein Mitwirkender in der Automobilindustrie seit vielen, vielen Jahren. Hatte ich das auch ja, berührt, was wir aus Shanghai gehört haben, was wir lesen konnten über die Messe dort und den Auftritt der deutschen Automobilhersteller?
Ja, schon kurz vor Shanghai haben wir mal in die Zahlen geschaut, in die Prognosedaten externer Marktforschungsinstitute und haben mal die Zahlen übereinandergelegt. Und uns ist aufgefallen, dass im Jahr 2024, 2025 die Europäische Union Nettoimporter wird von Autos, was natürlich ein extremer Dogmenwechsel für die Industrie gerade in Europa ist. Und wir haben da nochmal tiefer reingeschaut und wir sehen jetzt halt, dass im dritten Anlauf China durchaus, und das hat halt auch die Show in Shanghai gezeigt, durchaus mit Fahrzeugen in den Markt, auch in andere Märkte dringt, außerhalb des Heimatmarktes und dort durchaus wettbewerbsfähige Produkte anbieten kann.
Ist aus deiner Sicht dieser Kampf, ich glaube, du sprichst jetzt vor allem auch über den Massenmarkt, über die Kleinwagen, ist aus deiner Sicht dieser Kampf für die deutschen Hersteller verloren? Einige, darf ich mal so sagen, flüchten sich ja in die Luxussegmente. Wie beurteilst du da die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie?
Also ich glaube, mittel- bis langfristig braucht man auch in dem Volumenbereich eine entsprechende Wettbewerbsfähigkeit, weil sonst natürlich dann auch irgendwann über die Skaleneffekte Premium-Angebote auch aus diesen Ländern dann angreifen werden. Ich sehe unsere deutsche Autoindustrie oder die europäische immer noch sehr, sehr stark in der Fahrzeugintegration. Wir haben im elektrischen Antrieb stark aufgeholt. Jetzt wird es darum gehen, im Bereich Software auch noch aufzuholen, in der Batterie am Ball zu bleiben und auch die Fahrzeuge selbst so auszudifferenzieren, wie wir es aus dem Verbrenner her kennen, damit man auch die entsprechenden Segmente für die Konsumenten auch möglichst gut besetzt. Allerletzt dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, dass wir über das Thema Software und hin bis zum autonomen Fahren uns auch Gedanken machen müssen, welche Rolle das Auto als Shuttle langfristig spielen kann in der vernetzten Mobilität. Ich denke, da geht es jetzt nicht nur darum, das bestehende Angebot, was man mit einem Automobil verfolgen, einfach so stoisch festzuhalten, sondern einfach auch zu sehen, wo liegen die zukünftigen Marktchancen auch, wenn wir dann später mal über eine Robo-Shuttle-Economy nachdenken.
Kommen wir gleich zu. Darf ich noch mal zurückkommen, eine Frage noch stellen? Man hat ja den Eindruck, von Osten her kommt die Elektromobilitätswelle auf uns zu und von Westen aus den USA, ja, Stichwort Konnektivität, Unterhaltung im Fahrzeug, Stichwort Amazon, Stichwort Apple, CarPlay. Sind wir da irgendwie in der Zwickmühle drin, aus der wir womöglich gar nicht mehr richtig rauskommen?
Also Andreas, hast du recht. Wir sind in einer herausfordernden Position für unser traditionelles Geschäftsmodell dieser Exportwirtschaft Automobil. Und wir kriegen ja nicht nur die Konnektivität aus USA, sondern wir sehen ja jetzt auch schon auf der Autoshow in Shanghai, was an Konnektivität und Software von den Chinesen geboten wird. Und umgekehrt haben wir ja nicht nur jetzt chinesische BEVs, die versuchen, ihren Erfolg außerhalb Chinas zu suchen, sondern wir haben natürlich da auch den Marktführer im Bereich der Elektromobilität mit Tesla. Und wenn man mal sieht, dass sie das geschafft haben mit ihrem Model Y, bestverkauftes Elektroauto in allen drei Regionen dieser Erde zu sein, dann ist es natürlich eine unglaubliche Leistung. Also wir haben den Druck von mehreren Seiten, muss man sagen.
Du hast schon gesagt, wir müssen womöglich das Auto neu erfinden. Das war das Stichwort Shuttle-Konnektivität. Aber wenn man so schaut, was die deutschen Automobilhersteller anbieten, da sind wir noch aus meiner Sicht relativ weit weg vom Shuttle, weil die zeigen immer ganz tolle Autos, die wir eigentlich kaufen sollen. Das hat mit Shuttle-Service noch wenig zu tun.
Ja, also man geht jetzt nochmal, glaube ich, in der Autoindustrie auch ein gewisser Realismus eingekehrt. Man hat gesagt, okay, wir können jetzt nicht alle Technologien gleichzeitig in den Markt bekommen. Also geht man wieder Schritt für Schritt etwas vor. Es kommen die autonomen Features dann evolutionär in die Premium-Fahrzeuge und entwickeln sich dann weiter in das Volumensegment. Aber eins ist auch, glaube ich, allen bewusst, dass über die nächsten 10, 15 Jahre wir im autonomen Shuttle-Bereich an Punkte kommen werden, wo die Stückzahlen halt nicht mehr so ganz klein sein werden. Deswegen besetzen ja jetzt die Zulieferer auch sehr stark, wo sich dann die OEMs auch Gedanken machen werden, wie sie das abdecken. Nur im Moment sehen wir halt so einen evolutionären Approach. Man bringt halt die neuen autonomen Features dann halt nach und nach in die bestehende Fahrzeugflotte. Am besten zu einem entsprechenden Aufpreis, damit sich nachher auch die Investitionen entsprechend tragen. Da wird sich aber auch noch einiges tun, meiner Auffassung nach.
Als Kenner der Automobilindustrie, Wo hat man eigentlich oder an welcher Stelle hat man eigentlich den Hebel nicht umgeschaltet? Weil man könnte sich jetzt gut vorstellen, dass die deutschen Hersteller führend sind bei der Elektromobilität und auch führend sind bei der Konnektivität. Weil wenn wir 10 oder 15 Jahre zurückgehen, da hätten wir gesagt, jawohl, die deutschen Hersteller sind weltweit führend im Automobilbereich. Heute haben wir Zweifel darüber. Wo wurde da ein Hebel nicht umgeschaltet? An was lag es, dass wir diesen Sprung in diese zwei neuen Welten, Immobilität, Konnektivität oder vielleicht sogar eine dritte noch autonomes Fahren, offenbar nicht mit dem Schwung geschafft haben, wie wir früher in der Getriebe- und Motorwelt, Verbrennungsmotorwelt unterwegs waren?
Man muss sagen, man hat sehr lange an die technische Wirksamkeit des Verbrenners geglaubt. Eine Technologie, wo man gesagt hat, die beherrschen wir, da sind wir so führend und wir werden, und man hat nicht antizipiert, dass Regulierung einen sozusagen in den wichtigsten Märkten dazu zwingt, auf neue Technologien umzusteigen. Und ich denke, gerade Tesla hat es vorgemacht, sie haben es jetzt wieder mit ihrem Masterplan 3 gezeigt, dass sie sehr holistisch auf dieses Thema Energie und Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Nachhaltigkeit blickt. Und gesagt, es könnte durchaus ein neues, sehr wirksames Geschäftsmodell hin zum emissionsfreien Fahren sein. Und dann kam natürlich eine Regulierung, die uns insbesondere auch in Europa aufgezeigt hat, dass wir mit dem klassischen Verbrenner so nicht weiterkommen, sondern dass wir selbst mit Optimierung des Verbrenners diese Flottenziele nicht erreichen können. Und dann hat letztlich das Umdenken stattgefunden. Jetzt müssen wir aufholen in kritischen Bereichen, auch der Batterie, denke ich, ist jetzt nicht mehr ein Feld, wo wir sagen, das können wir in Europa alleine beherrschen, sondern dort müssen wir kooperieren mit Maschinenherstellern und anderen rund um die Welt, um diese Ökosysteme für uns auch entsprechend zu besetzen.
Wir reden ja immer sehr schnell über die Automobilhersteller. Dahinter steckt gerade in Deutschland eine riesige Industrie von Zulieferern, mittelständische Unternehmen, aber natürlich auch ganz große Zulieferer. Wie würdest du denn so insgesamt aus so einer Vogelperspektive heraus deren Wettbewerbschancen einschätzen? Viele hängen ja am Verbrennungsmotor, am Getriebe noch. Kriegen wir es hin, dass wir diese ganze Zuliefererindustrie in die neue Welt hinüber transportieren?
Also da sind wir in einem großen Spannungsfeld im Moment unterwegs, Andreas, auch insbesondere was die Arbeitsplätze und was unsere Industriestruktur anbetrifft, und zwar quer durch Europa. Wir haben hier für die GLEPA gemeinsam mit der GLEPA und ihren Mitgliedern eine größere Studie gemacht im letzten Jahr. Da ging es tatsächlich darum, wie viele Arbeitsplätze hier in Europa im Risiko stehen und wie viele wir eventuell durch andere Antriebsformen dann wieder auffangen können. Und erstmal ist es natürlich so, dass die Arbeitsplätze, die jetzt dort wegfallen, meistens auf Unternehmen zutreffen, die keine Möglichkeit haben, in die neue Welt so einzusteigen. Die müssen sich dann konsolidieren, wenn dieser Technologieshift kommt. Und da ist auch das Ansinnen, da möglichst viel Unterstützung von Seiten des Staates oder zu bekommen. Was man sagen muss, ist, es gibt aber im anderen Spektrum, auf der anderen Seite des Spektrums, sehr viele Familienunternehmen oder auch Zulieferer, die haben in diese neuen Technologien investiert, die warten jetzt auf die Aufträge. Das große Stichwort ist, wie sieht dein Forward Order Book, wie sieht deine Bestellungen in deine Verträge in diesem Bereich, was hast du akquiriert aus? Und da auch eine große Frage, wie profitabel ist das Ganze, weil dort natürlich auch ein harter Verdrängungswert, Wettbewerb rund um die neuen Themen und die neuen Verträge letztlich mit den OEMs und den Tier 1 Zulieferern sind. Also da merkt man, dass die Automobilzulieferindustrie halt ein großes Spektrum abdeckt, die halt deshalb sehr, sehr heterogen im Moment ist, ja. Und da ist immer die Frage, wie viel Gas und wie viel Bremse braucht die Industrie dann für eine ordentliche Transformation?
Erwartest du hier noch weitere Markteintritte? Im Grunde haben wir ja eine Reihe von Firmen, die sind neu in diesen Automobilmarkt hineingekommen. Tesla, aber auch einige chinesische Anbieter, die es vorher in der Form nicht gab. Wir haben in gewisser Weise mit Amazon und Apple irgendwo Firmen, die man vielleicht als Automobilzulieferer sogar bezeichnen könnte. Die werden wahrscheinlich kein eigenes Auto bauen, aber die liefern substanziell zu. Erwartest du, dass diese Barrieren, die ja über viele Jahrzehnte galten in dieser Industrie, dass die noch weiter fallen und ganz neue Spieler in diese Industrie hineinkommen?
Ja, wir sehen es heute schon, also in den verschiedenen Ökosystemen. Ich sage immer, das sind für die Wertschaffung in der Industrie, muss ich jetzt halt auf neue Bereiche blicken. Und die haben ein eigenes Geschäftsmodell, nimmt man Software versus Batterie versus Mobilitätsdienstleistung. Und in diesen neuen Ökosystemen oder Feldern der Wertschöpfung, dort habe ich ganz neue Unternehmen, die dort entsprechend mitspielen. Ich denke, diese Kooperation mit Nvidia ist eine im Software-Hardware-Bereich. Dann das ganze Thema in der Batterie heute geht wahrscheinlich nur noch wenig ohne CATL aus China. Wir haben es in den Mobilitätsdienstleistungen, auch eine Firma Sixt, die uns eindrucksvoll die Erweiterung ihres Geschäftsportfolios zeigt. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, und interessant wird sein, inwiefern die Unternehmen kulturell in der Lage sind, in solchen Kooperationsformen, Kollaborationsformen entsprechend erfolgreich Produkte und Dienstleistungen zu generieren.
Du hast vorher schon das Stichwort Shuttle erwähnt, und so ein Shuttle, das kaufe ich ja nicht mehr, sondern das wird dann irgendwo in der Stadt, vielleicht von Stadtwerken möglicherweise bereitgestellt. Das heißt, wir kriegen da auch ganz neue, wie du es gerade gesagt hast, Ökosysteme. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir sind da irgendwie gar nicht richtig vorbereitet. Die Städte betreiben ihr Business, jede Stadt macht ihr eigenes App, wir haben 75 Verkehrsverbünde in Deutschland, jeder macht da sein eigenes Business irgendwie. Fehlt uns da irgendwie der Masterplan für unser Land?
Ja, also das eine ist natürlich, wenn man sagen würde, ein Masterplan, aber wer erstellt den Masterplan? Das sage ich immer, uns fehlt so etwas auch der Orchestrator. Wir sehen heute nicht so richtig, wer nimmt eigentlich diese Orchestratorrolle ein, um solche Mobilitätswelten neu zu denken und neu zu planen. Und das nicht nur national, sondern gerade für die Automobilhersteller bräuchte man ja da auch Ansätze global, weil man hat ja nicht nur eine Stadt, in der Mobilität stattfindet mit den PKW, sondern es sind ja tausende von Städten, die man hier dann im Blick haben müsste, wenn man hin zu einer Shuttle Economy geht. Und dieser iterative Prozess, jeder probiert für sich und man teilt dann irgendwie die Erfahrungen, das ist aus meiner Sicht zu wenig. Ich glaube schon auf nationaler Ebene sollte man hier überlegen, wer solche Orchestratorenrollen einnehmen kann.
Wer könnte das sein?
Also das müsste schon jemand sein, der zumindest in der Partnerschaft die Technologie bereitstellen kann, um sowas zu orchestrieren. Und auf der anderen Seite natürlich sowohl, also auch multidisziplinär sich aufstellt und sagt, okay, ich habe das Verständnis von Rahmenbedingungen im öffentlichen Recht, im Verkehrsrecht. Ich weiß, wie die Steuergesetzgebung aussieht. Ich weiß, wie Tarifverbünde aussehen. Also da ist ein großes Spektrum abzudecken. Und im Moment sehen wir halt diese Dinge eher in einem iterativen Prozess möglichst nah an oftmals am Bürgermeister und an seinen Abteilungen, die er dort zur Verfügung hat, sowas zu bewerkstelligen.
Man hat auch den Eindruck, dadurch, dass es diesen Orchestrator nicht gibt, verheddern wir uns im Klein-Klein, oder wir machen dort mal einen autonomen Shuttle, dort mal einen breiteren Radweg. Wir bräuchten doch eigentlich mal den ganz großen Wurf, also irgendwo mal eine Region, eine Stadt einmal komplett umbauen, neu gestalten, alles rein, was wir wissen über moderne Mobilität. Oder wie siehst du das?
Ja, also es ist offensichtlich, dass es gut tun würde, wenn man Städte hätte, die wirklich nach vorne gehen. Aber die sind dann auch wieder beengt oder begrenzt durch die verschiedenen Gesetzgebungskompetenzen. Wir haben das ja auch sehr, sehr eindrücklich auch schon am Beispiel von München gehört, Andreas, in der einen oder anderen Besprechung. Aber solche Pilotstädte zu haben, sind solche Leuchtturmprojekte, wird es essentiell sein, um dieses ganzes Thema Mobilität nachhaltig zu machen. Weil wir dürfen eines nicht vergessen, seit 1997 und das trotz Covid sind unsere CO2-Emissionen im Verkehr gestiegen. Ja, das ist der einzige Industriesektor oder der einzige Sektor, der letztlich mehr CO2 ausstößt als 1997 noch.
Und man hat ja schon den Eindruck, solche Projekte entstehen, aber nicht in Deutschland. Ja, weil man sieht, wie London umgebaut wird. Oslo spricht jetzt davon, dass man mit einer großen Zahl von autonomen Shuttles den innerstädtischen Verkehr regeln will. Von Kopenhagen und Stockholm will ich gar nicht reden. Wir haben ja sozusagen diese üblichen Verdächtigen immer. Israel geht vorne weg. Führt es dazu, dass diese klassische Industrie, die früher die Detroit, Wolfsburg und so weiter als die ganz großen Standorte hatte, dass die im Prinzip jetzt sich einfach ganz neu verteilt auf dieser Welt?
Ja, also wir sehen es also natürlich in dem Thema Mobilität in den Städten, aber wir sehen es ja auch bei den Elektrofahrzeugen. Das ist jetzt eine einmalige Chance für neue Spieler, da reinzukommen. Natürlich traditionelle Marken haben auch noch einen hohen Wert, auch bei jungem Publikum, aber es ist auch erfolgreich, junge Marken aufzubauen. Und da gibt es jetzt ja, wie ich gerade vorhin auch mit Tesla gesagt habe, gute Beispiele, dass es eine ernstzunehmende Gefahr ist. Als Volkswirtschaft sollten wir uns überlegen, ob es uns nicht guttun würde, solche Shuttle-Regionen oder Leuchtturmprojekte zu haben, die halt ganz stark auf diese Shared-Ökonomie mit Shuttle setzt, um einfach die Erfahrungswerte bei uns zu haben. Da würde ich an sich mir wünschen, dass wir halt eine sehr proaktive Regierungspolitik haben, die halt auch solche Plattformen vorantreibt. Ja.
Den Eindruck hat man nicht immer, oder?
Ja, das ist im Moment, ich weiß nicht, ob das Thema, die Debatte auch um E-Fuels, das war sicherlich kein Fortschritt. Es hilft uns zwar für die bestehende Flotte, aber wir werden höchstwahrscheinlich, das ist nicht so wirklich real, nicht genügend E-Fuels zur Verfügung haben, um diese bestehenden Flotten einfach weiter zu betreiben. Und wenn, dann haben wir sie wahrscheinlich nicht mit grünem Strom erzeugt. Also insofern, wir sollten wirklich nach vorne schauen. Und ich glaube, diese Zukunftsorientierung ist das Wichtige, was wir jetzt brauchen, auch für die Autoindustrie.
Da muss man ja auch dann Mobilitätswende und Energiewende zusammendenken.
Auf jeden Fall. Also das eine und das andere geht nicht. Die Elektromobilität macht auch erst Sinn, wenn ich den Strom und die Batterien grün erzeuge. Und die Kapitalmärkte verlangen das auch schon, Andreas. Es gab schon die ersten Vergabe an Zelllieferanten, die zurückgezogen wurden, weil der Strom nicht weil die Zellen nicht mit CO2-neutralem Strom erzeugt wurden.
Wie bist denn du eigentlich unterwegs, Felix?
Ach, manchmal mit dem Fahrrad. Manchmal mit dem Auto, multimodal sozusagen.
Multimodal, App gesteuert, aus dem Sekretariat heraus. Wenn du jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaust, mal 10 Jahre voraus, wie sieht die Mobilität, du lebst und arbeitest vor allem in München, wie sieht die Mobilität dann aus in dieser Stadt?
Also ich gehe davon aus, dass wir dann tatsächlich eine Shuttle-Ökonomie haben werden. Wir haben ein großes Strategieprojekt gemacht für einen Automobilhersteller und im Bereich der Forschung und Entwicklung. Und die Frage war wirklich, wie müssen wir unsere Kompetenzen ändern? Und wir haben uns auch diese ganzen Themen angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, zwischen 2025 und 2030 wird sich das Thema Elektrifizierung und Digitalisierung dann maßgeblich niederschlagen. Gerade in den entwickelten Volkswirtschaften und in den großen Städten Europas. Und ich gehe davon aus, dass wir eine Shuttle-Economy haben werden. Die Verkehrsbetriebe in München haben gesagt, sie beginnen jetzt mit den ersten Shuttle 2025. Und ich hoffe, dass wir auch die Konsumenten dazu bekommen, insbesondere dem Thema Shared, noch mehr Aufmerksamkeit oder wiederzugeben nach Covid. Dann stelle ich mir natürlich auch wesentlich schönere Innenstädte vor, ja, weniger Verkehr, weniger Lärm, mehr Sicherheit und auch weniger Autos parkend in der Stadt.
Ich weiß, du hast ein schönes, kleines, schwarzes Cabrio. Wirst du das dann noch haben?
Ja, um hin und wieder mal das Dach runterzumachen und frische Luft durchzuatmen, ja.
Also dann schon noch den Individualverkehr aus flache Land raus und im städtischen Bereich wahrscheinlich dann diese Shuttle-multimodalen Ansätze, die du gerade beschrieben hast.
Also das ist halt die interessante Frage, Andreas, ob wir hingehen werden und wie in London eher sagen werden, wenn die Stadt reinfahren will, muss halt zusätzlich bezahlen. Also das hat immer halt natürlich das Problem, dass es dann wieder für bestimmte Personengruppen nicht spürbar was kostet, weil sie gut verdienen und die anderen außen vor sind. Oder man macht es anders wie in Paris und versucht es durch Direktiven zu steuern. Aber ich nehme an, dass der Verkehr in der Stadt weniger werden wird mit dem Auto.
Felix, wir könnten noch endlos weiter diskutieren. Das Thema ist unglaublich spannend, unglaublich faszinierend. Ich freue mich sehr, dass es nicht das Ende der Diskussion ist, sondern der Anfang für viele weitere Kooperationen. Ich danke dir, dass du heute Zeit für uns gehabt hast und freue mich auf weitere Begegnungen mit dir. Vielen Dank.
Gerne, immer gerne. Freue mich auch.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.